Footballerei.
Hallo und herzlich willkommen zum Football-Zirkus mit Kevin und Kutsche. Hier wird über alles rund um die NFL geredet, über sportliche Highlights, über Aufreger, über Fehltritte, über den Lifestyle der Spieler, Trainer und Owner, über den ganzen Zirkus eben. Moin, Kevin.
Ey, was geht ab? Schön, dass wir wieder alle zusammen hier sind.
Das finde ich auch, Kevin. Wir müssen reden. Und zwar finde ich über die Meldung dieser Woche. Die Cincinnati Bengals, Achtung, traden für den 40-jährigen Joe Flacco von den Cleveland Browns, weil sich Joe Burrow bekannterweise verletzt hat. Was sagst du denn dazu?
Also wenn es nicht innerhalb der Division wäre, muss ich sagen, ein sehr, sehr smarter Move der Bengals, weil sie natürlich mit Joe Flacco, du hast es gerade angesprochen, einen Spieler bekommen, der sehr, sehr viel Erfahrung hat. Klar, mit 40 Jahren sollte das irgendwie sein, da hat er einiges gesehen. Super Bowl hat er gewonnen, 2012 mit den Ravens, ist auch in dem Jahr Super Bowl MVP geworden. Also er weiß auf jeden Fall, wie das Ganze läuft.
Aber findest du, also es geht ja jetzt nur um einen 5- beziehungsweise 6-Runden-Pick, auch 2026, dass ein 40-Jähriger das Potenzial dafür hat, nochmal getradet zu werden? Hättest du dir nicht irgendwie auch gewünscht, dass die Bengals, die mit T. Higgins und Ja'Marr Chase zwei herausragende Receiver haben, jemanden auf Quarterback holen wie Jameis Winston zum Beispiel, der nur dritter Quarterback bei den Giants ist, der für Spektakel steht, oder von mir aus auch ein Russell Wilson?
Wären auch Möglichkeiten gewesen, definitiv. Was, glaube ich, besonders einfach ist, was ich eben gerade schon angesprochen habe, ist halt natürlich so ein Trade innerhalb der Division. Also die Browns wissen ganz genau um die Stärken und Schwächen von dem Joe Flacco. Ich finde aber trotzdem, dass es nach wie vor ein smarter Move halt auch ist. Ich finde sogar, die Bengals gehen ja sogar leicht in einem Plus halt auch raus aus diesem Trade. Einfach, ja, weil sie Bedarf hatten auf der Position jetzt durch die Verletzung von Joe Burrow. Und du kannst jetzt, sage ich mal, ja auch deinem Franchise-Quarterback, also wen willst du stattdessen halt holen? Klar, man hätte einen Russ Wilson holen können oder halt Jameis Winston, keine Frage. Aber bei Joe Flacco ist es ja noch absehbarer, sage ich mal, dass er wieder zurücktritt halt auch, ne, in die zweite Reihe, dass er sagt, hey, pass auf, kein Problem, wenn Joe zurückkommt, setze ich mich sofort auch wieder hin. Und ich glaube auch, dass die Erfahrung einfach für Joe Flacco spricht, weil er da halt einfach, ja, sag ich mal, in der Postseason schon performt hat. Und deswegen finde ich es ein sehr stimmiger Trade, also es passt irgendwie auch. Ja, und die Browns kriegen ein bisschen Ruhe in ihren Quarterback-Room rein. Dylan Gabriel ist jetzt klar gesetzt. Da gibt's keine großen Komplikationen. Man wird natürlich sehen, wie Shedeur Sanders dann mit der ganzen Sache dann auch umgeht. Jetzt ist er mittlerweile an 2 gestartet, an Position Nummer 4. Auch ganz interessant, wie sich das entwickeln wird. Ich bin gespannt. Wie gesagt, der Value des Trades an sich ist ja relativ gering, was die reinen Zahlen angeht. Du hast es gerade gesagt, ne, die Bengals bekommen Joe Flacco und 6-Runden-Pick und die Browns im Gegenzug einen 5-Runden-Pick. Hört sich jetzt nicht nach viel an, aber wir sind ja, ich möchte mal noch sagen, relativ am Anfang der Saison, und bis Joe Burrow zurück ist, brauchst du einfach jemanden an der Bengals Offense-Line, der sehr, sehr schnell adaptieren kann. Und auch dementsprechend, sage ich mal, die Bengals in so eine Position bringt, dass, wenn Joe Burrow zurückkommt, die Playoffs noch möglich sind. Und ich glaube, das ist mit Joe Flacco absolut im Bereich des Möglichen.
Ja, wahrscheinlich auf jeden Fall mehr als mit Jake Browning, der jetzt ein paar Spiele ja hatte, es irgendwie nicht so richtig gebacken bekommen hat, für sich Werbung zu machen, jetzt einfach den Starting-Job behalten zu können, bis Joe Burrow wieder da ist. Ich muss gestehen, ich habe diesen Trade nicht kommen sehen. Also an Joe Flacco habe ich nicht gedacht, dass die Bengals nochmal was machen. Das finde ich total nachvollziehbar. Meine Erklärung wäre so ein bisschen, es wurde ja damals kommuniziert, dass Joe Burrow bis Mitte Dezember Chamber mit diesem Zehenbruch ausfällt, dass die Bengals vielleicht mittlerweile schon so erahnen, na, vielleicht könnte er schon Mitte November wiederkommen. Und dann sehen sie wahrscheinlich, dass Joe Flacco vielleicht ein, zwei Spiele mehr gewinnt, als es ein Jake Browning machen würde. Das wäre jetzt noch so meine Erklärung, aber das weiß ich auch nicht, ist nur Mutmaßung. Ich würde gerne einmal nochmal mit dir in den Kopf von Joe Flacco schauen, der schon alles gesehen hat. Du hast es gesagt, ist 40 mittlerweile. Jetzt wird er mitten in der Saison nochmal vertradet, auch zu den Bengals, ein Konkurrent, genauso wie die Browns, seines ursprünglichen Teams, der Ravens, mit denen er den größten Erfolg in seiner Karriere hatte. Was meinst du, wie ist das für den, dass der jetzt nochmal wieder seine Koffer packt und sich auf eine neue Franchise einlassen muss?
Ja, man muss ja sagen, er hatte die ersten 11 Jahre seiner Karriere in Baltimore gespielt mit den Ravens, also war sehr, sehr sesshaft, was man sagen kann, für den Sport, wo es ja auch relativ schnell gehen kann auch, deswegen, war dann aber auch in den letzten Jahren, sage ich mal, viel unterwegs, ist 3 Jahre in New York gewesen bei den Jets, 2 Jahre jetzt in Cleveland gewesen, dann 1 Jahr in Indianapolis, 1 Jahr in Denver. Das heißt, er ist ja, sag ich mal, ein bisschen gewohnt aus der Vergangenheit auch den ein oder anderen Wohnungswechsel zu haben, den ein oder anderen Umzug machen zu können. Was ich aber glaube nach wie vor, was auch ein großer Vorteil ist, auch gegenüber den beiden Quarterbacks, die du gerade angesprochen hast, mit Russell Wilson und Jameis Winston nochmal, er kennt einfach die AFC North. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade wenn es jetzt Richtung Herbst, Winter geht, ne, die Spiele werden jetzt kalt, die Division-Konkurrenten spielen sehr, sehr defensiv, sehr, sehr physisch, und das ist, glaube ich, nochmal ein großes Plus, dass er einfach diese Division halt auch kennt, und ich glaube, er weiß, wie der ganze Zirkus funktioniert, nicht Wortspiel, nicht dran angelegt, aber es ist einfach, ja, es gehört, es ist part of the business halt einfach, ne. Du musst halt klar sein, ne, wenn du einen Vertrag hast, die Teams haben die Möglichkeit, dich dahin zu schicken, wo die Franchises denken, es am besten ist. Und dementsprechend musst du damit leben. Wie gesagt, mit 40 ist das jetzt für ihn keine großartige Überraschung. Ich weiß nicht, ob er schon an Karriereende gedacht hat oder auch eben nicht. Aber ich glaube, dass die Browns zum Saisonstart sich schon was dabei gedacht haben, dass er Starting Quarterback ist. Wahrscheinlich so ein bisschen wie in New York vielleicht auch mit Jackson Dart, dass sie gesagt haben, okay, wir starten mit einem erfahrenen Quarterback und holen dann, sage ich mal, sukzessive den Jungen halt immer ran. Und wie gesagt, mit Dylan Gabriel haben sie jetzt einfach auch einen Quarterback, der auch spielt, der es auch nicht ganz verkehrt macht, aber auch in der Franchise, sage ich mal, die jetzt in den letzten Jahren nicht gerade sehr erfolgsverwöhnt ist. Und Joe Flacco hat jetzt die große Aufgabe, den Platz oder das Feld so lange warm zu halten, bis Joe Burrow halt wieder da ist. Und dann halt, sag ich mal, noch die Playoffs in Reichweite zu halten. Und das ist die große Schwierigkeit auch. Ich glaube, auch so ein Trade mitten in der Saison, boah, auch wenn er erfahren ist, jetzt das Playbook nochmal neu zu lernen, die Kommandos zu lernen, jetzt ist es an den besagten T. Higgins, Jamar Chase, Chase Brown, in der Offense, die jetzt, sag ich mal, so ein bisschen auch einem Oldie unter die Arme greifen müssen und ihm da relativ viel Support zukommen lassen müssen auch. Ja, dass das schnell sehr, sehr erfolgreich ist. Und dann, wie gesagt, sagt ja auch keiner, dass Joe Burrow, wenn er aus seiner Verletzung halt wieder rauskommt, direkt bei 100% ist und direkt wieder 50, 60 Yards-Bälle wirft und sowas halt alles. Man wird halt sehen, wie lange die Verletzung dauert. Das kann man, finde ich, immer sehr, sehr schwer vorhersagen. Und deswegen, ja, glaube ich, grundsätzlich war es irgendwie absehbar. Du hast es auch gesagt, nachdem Jake Browning jetzt ja nur wirklich nicht so gut funktioniert hat, dass sie was machen müssen, eher früher denn später. Und jetzt ist es eben soweit gewesen.
Also wenn Joe Flacco neben Erfahrung auch noch eins hat, dann ist es Ruhe, die er ausstrahlt. Er wirkt ja mal so ein bisschen phlegmatisch. Also den kann, glaube ich, erstmal nichts aus der Ruhe bringen. Vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass die Bengals dann jetzt ihn haben. Das sorgt dann vielleicht auch für ein bisschen Ruhe. Joe Flacco, und wir müssen über jemanden anderes sprechen jetzt, ist das krasse Gegenteil von Baker Mayfield, Kevin. Auch wenn es dir jetzt wehtun wird. Baker Mayfield hat ja mit den Buccaneers gegen deine Seahawks am vergangenen Wochenende gewonnen, 38-35, bis eine Minute vor Schluss lagen die Bucks noch hinten mit 7 Punkten. Dann hat Baker mal wieder zugeschlagen, natürlich auch mit Hilfe einer Interception, schon sein 4. Game-Winning-Drive diese Saison, steht jetzt bei 10 Touchdowns und nur einer Interception. und war ja eigentlich schon gescheitert in der NFL, wurde ja damals auch, wir waren gerade bei den Browns als First Overall Pick gepickt, da konnte er sich nicht so richtig durchsetzen, war dann bei den Panthers, das ging auch in die Hose, dann war er bei den Rams, da ist sein Stern ein bisschen wieder aufgegangen und jetzt bei den Buccaneers ist der wirklich herausragend. Meinst du, der könnte tatsächlich MVP werden? Macht dir Baker Mayfield auch so viel Spaß wie mir?
Also Baker Mayfield finde ich als Charakter wirklich mega cool, sehr, sehr interessant. Du hast es gesagt, die ersten 4 Jahre in Cleveland. Cleveland ist einfach eine Franchise, wo du merkst, die hängt gerade so ein bisschen in der Luft seit einigen Jahren. Und da ist es natürlich eigentlich auch. Ja, das stimmt auch. Ich glaube, dass auch klar mit der First Overall Choice damals 2018, dass da natürlich dann auch immer direkt mit Druck kommt. Ne? Dann ist dein Franchise-Quarterback, den du dann wahrscheinlich gedraftet hast, oder so sind zumindest die Erwartungen. In Alabama hat er einen super Job gemacht im College, das muss man auch sagen. Was ich an Baker Mayfield so interessant finde, ist halt einfach, Oklahoma, der strahlt auch so. Oklahoma, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Mhm. Ja, genau, Oklahoma Sooners. Er strahlt halt so eine Verrücktheit halt einfach aus, so ein bisschen, ne? Dem ist so. Der hat aber so was Mitreißendes, ne? Also manche Menschen, ich sag nicht mal Footballspieler, aber manche Menschen strahlen ja so eine Craziness aus und das erdrückt dich so ein bisschen oder du hast so ein bisschen Bedenken halt davor. Aber bei Baker Mayfield, das finde ich eher so, der nimmt dich halt einfach mit, ne? Also du merkst halt einfach, ne, der möchte dich mitreißen, der möchte was erreichen. Der hat diese Dog-Mentalität, ne, so ein bisschen diese Underdog-Geschichte halt immer und da beißt er sich halt einfach durch, ne? Und das ist einfach sehr, sehr cool zu sehen. Du hast es angesprochen, seine Jahre in Cleveland waren ja durchschnittlich, was Passing Yards angeht. Ich finde, er hatte 2020 ein Jahr, wo er ganz vernünftig performt hat, mit 3500 Passing Yards, hat 26 Touchdowns geworfen, nur 8 Interceptions. Also das ging schon mal in die richtige Richtung. Aber dann ist wie so ein Rollercoaster gewesen halt, ne, mit diesem Hype in den ersten 1-2 Jahren, mittelmäßig gestartet. Und dann, du hast es gesagt, gerade 2021, sein letztes Jahr bei den Browns war nicht gut, denn über die Station Carolina LA. Ja, das war so ein bisschen, wie du sagst, das stimmt absolut. Du hast gedacht, Baker Mayfield, okay, ein weiterer First-Runden-Pick, First-Overall-Quarterback, der es halt nicht schafft, der irgendwie in der Versenkung verschwindet. Aber seitdem er in Tampa ist, muss man sagen, sehr, sehr stabil, auch was einfach die Zahlen angeht. In seinem ersten Jahr ist er ligaweit an Nummer 9 gewesen, was Passing Yards angeht, mit über 4.000. Letzte Saison an Nummer 3 mit 4.500 Yards. Also man merkt schon, es geht in die richtige Richtung. Auch sein Quarterback, sein Passer-Rating ist letzte Saison mit 106,8. Ist beeindruckend. Das muss man schon sagen. Und auch, du hast es angesprochen, ja, es tut natürlich weh letzte Woche gegen meine Seahawks. Aber man muss schon sagen, er liefert zur richtigen Zeit, ist er einfach da, hat sehr, sehr gute Drives hingelegt, auch in den Spielen davor. Hat er in 3 sehr, sehr engen Spielen immer die Drives so performt und so, sag ich mal, auch koordiniert, ja, dass du mit der Zeit, die er noch zur Verfügung hatte, das größtmögliche rausgeholt hat und gleichzeitig, sag ich mal, auch den gegnerischen Teams wenig Möglichkeiten gegeben hat. Denn auch, du hast es angesprochen, klar, natürlich wirft Sam Darnold eine Interception, aber warum? Weil er halt auch nur noch 50 Sekunden hat und auch keine Timeout mehr im vierten Viertel hatte. Und deswegen muss man sagen, Baker Mayfield, ich glaube leider nicht, dass er MVP werden wird. Es würde mich mal freuen, wenn so ein crazy Character das mal wird. Aber er spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Saison und hat wirklich maßgeblichen Anteil daran, dass die Bucks zurzeit so gut stehen, wie sie auch stehen.
Was ich auch total geil finde an Baker Mayfield, ich weiß nicht, ob du auch diese Videos gesehen hast, als die Buccaneers noch im Spielertunnel waren, kurz bevor sie dann aufs Feld gelaufen sind, da hat er sich ja noch so ein Scharmützel mit Seahawks-Fans geleistet, also hat mit dem so ein bisschen getrash-talked. Und dann war das Spiel ja vorbei und er hat sich das aber gemerkt und ist auch wieder in diesen Spielertunnel gelaufen und hat ja dann irgendwie noch zu diesem Fan, der ihn auch so ein bisschen bepöbelt hat, irgendwie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr den O-Ton, aber so, ich hab's dir doch gesagt. Also einfach ein cooler Typ, oder? Der sich dann auch noch, der dann nicht so im Tunnel ist im wahrsten Sinne des Wortes, sondern der dann irgendwie auch noch, wahrscheinlich braucht er das, oder? Dass er dann auch noch so ein bisschen Trash-Talk da.
Ja, genau, das ist das, was ich meinte halt, ne, so ein bisschen diese Dog-Mentalität, ne, so dieses, ja, so in alle Richtungen so ein bisschen beißen halt, ne, immer so ein bisschen, wie du sagst, dieses Trash-Talken halt auch. Ja, das ist, glaube ich, schon sein großer Antrieb, ne, und das auch, sage ich mal, den Leuten zu zeigen, die an ihm gezweifelt haben, sowohl in der Gegenwart wie auch in der Vergangenheit. Und natürlich versuchst du als Spieler immer so Motivationssachen dir rauszuholen, ne, natürlich mittellangfristig geht es immer darum, eine gute Saison zu spielen oder so. Aber in so einem Spiel, wenn du da stehst und ne, du hast ein paar Augenblicke und da schreit ein Fan dich die ganze Zeit an und sagt, ja, du schaffst es eh nicht und keine Ahnung, was halt alles. Und dem dann erstmal Paroli zu bieten und dann sogar noch geil nach dem Spiel mit einem Erfolg da vorbeizulaufen und zu sagen, Bro, ich hab's dir gezeigt und guck auf ja, die genau. Anzeigetafel rüber und so. Das ist doch cool, ne? Und das ist doch, ne, wenn das in einem gewissen Rahmen bleibt, finde ich, macht das ja auch den Sport einfach aus, ne? Dass man sich, ohne dass sowohl der eine wie auch der andere direkt persönlich beleidigt ist, kann man sich mal so ein kleines Scharmützel liefern da auch. Das ist vollkommen in Ordnung und das ist ja auch, das holt ja die Fans auch mit rein. Das ist ja dann auch, ne, man muss ja auch dazu sagen, ja klar, im Sport geht's immer darum, dass Erfolge und Siege gefeiert werden und neue Statistiken aufgestellt werden und sowas. Aber im Grunde geht es ja darum, wir gehen alle ins Stadion oder schauen uns den Sport an, um unterhalten zu werden. Und so ein Charakter, so ein Typ wie Baker Mayfield bereichert die Liga definitiv, weil es halt einfach so dieses Verrückte halt so ein bisschen ist. Ich kenne auch noch die Werbespots aus seiner Zeit in Cleveland, wo er quasi für die Werbespots im Stadion gewohnt hat oder dass das Setting so ein bisschen war und ja, er dann so eine Art Hausmeister auch da so ein bisschen gespielt hat und so. Und das macht ihn einfach sehr, 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 sehr sympathisch. Auch in seinem Rookie-Jahr war, glaube ich, die Doku Hard Knocks ist in Cleveland gewesen, glaube ich. Wo sie die Spieler über die Vorbereitung hin begleitet haben. Und er hat quasi für den Quarterback Room in dieser Zeit der Vorbereitung ein Wohnmobil gemietet. Also dass die Jungs halt zusammen halt dort in diesem Wohnmobil waren. Und das fand ich damals schon sehr, sehr cool und eine smarte Idee. Und ja, das zeigt halt einfach, dass es ein besonderer Charakter ist. Und ich glaube, dass natürlich möchte jeder, dass seine Karriere mit dem Startschuss ganz steil und immer weiter nach oben geht. Aber ich finde es auch wichtig, dass es solche Verläufe auch gibt, weil das viel mehr der Realität entspricht, dass du mal Auf und Abs hast einfach und dass es am Ende darauf ankommt, dass du dich einfach durchbeißt und ja auch an dich selber halt auch immer glaubst und gerade dann, wenn alle anderen an dir zweifeln auch. Und das finde ich, dafür steht Baker Mayfield ganz besonders auch gerade jetzt in dieser Tampa Bay Truppe halt, die ja auch sehr, sehr erfolgreich einfach ist.
Naja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er auch selbst positive Energie daraus zieht, wenn Menschen ihn nicht so hundertprozentig mögen. Also, dass er dann so gerade auswärts dann auch noch mit den gegnerischen Fans irgendwie ins 1:1 geht, mit denen redet und so weiter. Also, du kennst das ja auch. Kann das Energien freisetzen, wenn du zum Beispiel vor der gegnerischen Fankurve im Tor standest und die Menschen dich da irgendwie auch, wenn du eine geile Parade oder so gemacht hast, irgendwie auch so ein bisschen bepöbelt haben, in Anführungszeichen. Also wird man da nochmal irgendwie stärker, kriegt man da nochmal breitere Schultern? Also kannst du das so ein bisschen nachvollziehen?
Es kommt definitiv auf den Charakter drauf an. Also es gibt Spieler, die blenden das komplett aus. Ich muss sagen, auch wenn ich auf dem Feld stehe, nehme ich vom Stadion außenrum gar nichts wahr. Also für mich, muss ich ehrlich sagen, ist Heim- wie Auswärtsspielen von der Empfindung her auf dem Platz, während das Spiel läuft, eigentlich relativ gleich. Da, wie gesagt, geht aber auch jeder anders mit um. Deswegen, klar, ich glaube schon, dass Baker Mayfield jemand ist, der da sehr, sehr viel Motivation draus zieht, auch aus diesen Scharmützeln und ja, dass, wie gesagt, alle an ihm zweifeln und es ihm sowieso ja, nicht zutrauen. Deswegen finde ich schon, ja, er zieht da wahnsinnig viel Energie raus und seine große Fähigkeit ist auch, die man sehr, sehr positiv hervorheben muss, er macht das nicht nur, er behält diese Energie nicht nur bei sich, sondern er gibt sie an seine Mitspieler weiter. Und das sind es denn ja wirklich, woran wir Anführer auf dem Feld oder im Lockerroom auch ausmachen, wo du halt sagst, hey, pass auf, die haben nicht nur selber sehr, sehr viel Energie, sondern die stellen diese Energie auch dem Team bereit. Und das ist einfach das Coole halt auch. Und ich glaube schon, dass das natürlich auch, es wird immer da, du wirst immer daran gemessen, hast du Erfolg oder halt eben nicht. Ne, wenn das Spiel in Seattle verloren geht, dann heißt es, ja, Baker, guck mal, du bist schon vorm Spiel nicht richtig fokussiert und ja, sowas halt stimmt. Alles, ne? Und lieferst dir da halt so ein Wortgefecht und so sagen jetzt halt alle, ja, cool, dass du es gemacht hast, weil das hat nochmal Energie freigesetzt. Also deswegen, das schwingt dann immer so ein bisschen mit dem Erfolg dann auch, den du auch hast. Aber ich finde halt einfach cool, er ist wie er ist. Er lässt sich da gar nicht verbiegen, auch so diese Zeit in LA und Carolina hat ihn ja scheinbar gar nicht großartig beeindruckt. Ich glaube, er hat es auch gesagt in einem Interview vor dem Seahawks-Spiel, weil er mit Sam Darnold zusammen auch in Carolina war, das Jahr. Und er hat gesagt, kann ich mich nicht dran erinnern. Komplett gelöscht dieses Jahr aus seiner Erinnerung. Und ich glaube, das ist wirklich eine große Stärke dann einfach, ne? Also, dass du halt da so selbstbewusst mit der ganzen Situation umgehst, dass du nicht überheblich wirkst und dass du trotzdem deinen Jungs auf dem Feld halt ein gutes Gefühl gibst, dass du alles im Griff hast. Und das macht Baker zurzeit sehr, sehr gut und auch sehr, sehr erfolgreich. Und die Zahlen sprechen auch für sich. Auch so, muss ich sagen, er hat erst eine Interception in dieser Saison geworfen, was schon sehr, sehr gut ist. Den Passing Yards, die er geworfen hat, ne, er hat 1200, fast 1300 Yards geworfen, ist auch wieder an Nummer 4 gerade. Ne, das heißt, also er im Vergleich zu Jameis Winston, weil wir eben gerade drüber gesprochen haben, ist er jemand, der mittlerweile sehr, sehr gut abwägt, wo er dann auch hinwirft. Er hat natürlich auch super Waffen, muss man natürlich auch dazu sagen, ne, mit Mike Evans, Godwin ist jetzt zurück, die haben sich jetzt gerade abgetauscht, ne, Mike Evans gerade raus, Godwin wieder zurück rein, aber mit Ekbuka, ein Rookie, der unfassbar ist, Kate Otten, ein Tight End, der auch ein Go-To-Guy sein kann, wenn es mal eng wird. Also deswegen, ist schon eine sehr, sehr schöne Truppe gerade auch in Tampa. Also gucke ich auch sehr, sehr gerne, weil die Spiele auch immer eng waren und war immer was zu bieten. Und wenn nicht, dann war es halt Baker am Ende, der was gezeigt hat.
Warum glaubst du, dass er nicht MVP wird, weil sein Name im Vergleich zum Josh Allen oder Patrick Mahomes nicht groß genug ist? Oder womit begründest du das?
Manchmal glaube ich ja. Ich glaube tatsächlich, dass Name und auch das Team, in dem er spielt, schon mal eine Rolle spielen. Im Vergleich zum Beispiel Tom Brady. Wenn Tom Brady in Tampa spielt, dann ist Tom Brady so groß, dass er auch diesen Namen Tampa mit hochhebt. Und das glaube ich, deswegen, das meinte ich auch vorhin, das ist das, was Baker Mayfield antreibt. Wahrscheinlich auch diese Denkweise, die ich jetzt auch gerade habe. Ja, er spielt sehr, sehr gut und er spielt sehr, sehr effizient. Ich glaube aber trotzdem am Ende des Tages, dass es eher ein Josh Allen wird, Lamar Jackson, Patrick Mahomes. Das ist, glaube ich, schon so nochmal was anderes. Es kommt auch immer darauf an, ne, wie weit oder wie lange kannst du es in dieser Saison halt so aufrechterhalten auch. Wir haben jetzt, ich glaube, 5 Spiele. Mhm. Das erste Drittel knapp. Es ist auch schon noch ein bisschen Football zu spielen, ne? Und wie er jetzt aber zurzeit spielt, ist er von den Zahlen her, von den reinen Zahlen auf jeden Fall auf Kurs. Aber bei dieser Wahl, es ist ja eine Wahl, ne, des MVPs, da spielen halt noch andere Sachen eine Rolle. Da spielen dann halt, wie werden die Spieler gesehen und sowas. Also sehr neben der objektiven Wahrnehmung der Zahlen trotzdem sehr, sehr subjektiv, ne, weil du halt einfach Namen, Teams, Sympathien vielleicht auch, muss man ja auch sagen. Vielleicht ist nicht jeder Freund davon, dass Baker so ist, wie er ist. Und dann sagen sie halt, oh nee, so einen wollen wir dann nicht irgendwie haben oder so. Also reine Mutmaßung jetzt auch, ne? Also ist nicht so, dass ich es wüsste, aber spielt auch eine Rolle, spielt definitiv auch eine Rolle, ne? Also so diese subjektive Wahrnehmung, wie gesagt, so diese Underdog-Mentalität gefällt nicht jedem und ist nicht überall beliebt. Und deswegen, weiß ich nicht, ich bin ja auch einer, trotzdem, der sieht, okay, Baker spielt sehr, sehr gut, glaube ich trotzdem nicht, dass er MVP wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du mich, also kannst mich gerne davon überzeugen, ich lasse mich auch gerne überzeugen und eines Besseren belehren, ich glaube, am Ende schafft das nicht.
Wir hatten vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen im RTL NFL Radio dass die das Wochenmotto Overreactions, und da habe ich an einem Tag auch so die Overreaction aufgestellt und das dann auch mit einem Tampa-Fan besprochen, Baker Mayfield wird MVP. Weil ich so denke wie du, der wird es eh nicht. Das wird irgendjemand mit einem größeren Namen. So. Und das hat, da habe ich mit einem Tampa Bay Buccaneers-Fan drüber gesprochen und für den war das klar, dass Baker Mayfield MVP wird. Aber ich bin da eigentlich tendenziell wie du. Jetzt sind seitdem aber auch nochmal irgendwie 2 Wochen vergangen und er hält seine großartige Form, die er ja auch letztes Jahr schon hatte. Und ich finde, wenn es darum geht, also was ist denn ein MVP-Award? Ein Unterschiedsspieler, einer, der alleine ein Spiel entscheiden kann. Und das macht Baker Mayfield in dieser Saison. Deswegen denke ich mittlerweile ein bisschen anders. Stand jetzt, wir können gerne nach Woche 12 nochmal sprechen, ist Baker Mayfield für mich der MVP dieser Saison. Der Einzige, der noch in Frage kommt, ist vielleicht Josh Allen. Also es ist ja ein einzelner Spieler, der ein Team besser macht. Also von daher finde ich es überhaupt nicht abwegig. Ich bin aber auch bei dir. Ne, der Charakter Baker Mayfield gefällt nicht jedem. Der eckt auch an. Der ist jetzt auch nicht neu in der Liga. Der ist gefühlt schon mal gescheitert gewesen. Haben wir schon drüber gesprochen alles. Also deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Weil Lamar Jackson ist jetzt gerade verletzt. War vorher auch nicht ein Unterschiedsspieler. Patrick Mahomes ist bislang auch kein Unterschiedsspieler. Also so viel gibt es da gar nicht. Und wir wissen ja, diesen MVP-Award bekommt ja leider nur ein Quarterback. Der ist noch nie an einen Receiver verliehen worden. Und vor 1200 Jahren mal an einen Running Back. Also es wird halt ein Quarterback werden. Joe Burrow ist auch schon gar nicht mehr dabei. Also ich wüsste nicht, wer es sonst werden sollte. Daniel Jones könntest du jetzt auch noch nennen. Aber wissen wir auch, der wird es erst recht nicht. Also deswegen, ich finde ist natürlich auch alles viel zu früh, aber ich finde es immer spannend, das jetzt schon rechtzeitig irgendwie zu begleiten, wer es denn werden könnte.
Und du
klangst
spannend.
Halt so überzeugt, er wird es nicht. Deswegen wollte ich nochmal nachfragen.
Ich bin, ja, weil ich glaube, du hast vollkommen recht, Lamar Jackson aktuell verletzt und spielt auch einfach nicht diese Saison, wie man ihn vielleicht aus den letzten 2 Jahren kennt. Generell, man sieht ja, das Team der Ravens ist unter ferner Liefen zurzeit ein bisschen unterwegs. Ja, Patty Mahomes, ja, es ist so ein bisschen in so einer kleinen Delle seiner aktuellen Karriere, glaube ich auch. Und deswegen stimme ich dir durchaus zu. Die Chancen, MVP dieses Jahr zu werden, waren vielleicht nie besser.
Ja.
Und gerade, wie gesagt, gerade auch einfach mit den Voraussetzungen, die Baker gerade auch hat. Aber wie gesagt, er ist einfach ein Charakter, der polarisiert. Mhm. Und da weiß ich halt nicht, Josh Allen ist da einfach anders, was den Charakter angeht. Zumindest, was man so in der öffentlichen Wahrnehmung.
Der ist cleaner halt, ne? Also der hat nicht so viel Ecken und Kanten, der ist halt einfach.
Genau. Genau. Sportler. Und wie gesagt, da kommt es dann auf das Komitee drauf an, wer es dann am Ende werden soll.
Ja.
Und deswegen, also klar, von den Zahlen her, und ich stimme dir vollkommen zu, er ist ein Unterschiedsspieler, er macht sein Team definitiv besser und er trägt sein Team. Und genau das, wie du auch schon gesagt hast, ist die Definition eines MVPs. Und ich finde auch, wenn er das tatsächlich beibehält, und wir reden dann auch darüber, dass es in die Playoffs geht und sowas halt alles und relativ unbeschadet oder relativ gefahrlos auch in die Playoffs geht, auch wenn die Division jetzt nicht die stärkste ist, in der sie spielen, aber trotzdem finde ich, klar, hat er definitiv das Potenzial dazu, aber ich glaube nach wie vor, dass Josh Allen MVP am Ende des Jahres werden wird.
Wir sprechen nach Woche 12 nochmal drüber, Kevin.
Es gibt ja vielleicht einen Award, der vielleicht für ihn, weiß ich nicht, ob das per Definition geht. Ich glaube, dafür musst du tatsächlich auch eine längere Zeit verletzt sein. Aber so Comeback-Player oder sowas wäre ja cool.
Das stimmt.
Obwohl Geno Smith ist damals auch, glaube ich, Comeback-Player of the Year geworden. Also in seiner Zeit in Seattle noch. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass Geno Smith Comeback Player of the Year geworden ist und dass sowas wäre, so, das wäre zum Beispiel so ein Award, den er auf jeden Fall auch verdient hätte, gerade weil wir es ja auch angesprochen hatten. Er diesen Rollercoaster hatte, er war ganz oben als Nummer 1 Pick, ist dann wirklich relativ schnell runtergefahren und jetzt geht's gerade wieder aufwärts.
Schreibt ihr es doch auch gern mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, ob Baker Mayfield es A verdient hätte oder B, ob ihr vielleicht auch denkt, dafür ist der Name vielleicht zu polarisierend, deswegen kann er es nicht werden. Eure Meinung interessiert uns auch. Ich würde mit dir, Kevin, gern nochmal bei diesem Tampa Bay Seattle Game bleiben. Ich erkläre dir auch gern, warum. Ich stecke logischerweise nicht ganz so tief drin bei den Seahawks wie du. Mir ist jetzt das erste Mal so richtig aufgefallen, dass Aiden Durdy euer DC ist, euer Defensive Coordinator. Und darüber habe ich mich total gefreut, weil den kenne ich schon total lange. Den kenne ich noch von früher, als ich noch Zeitungsreporter für die Hamburg Sea Devils damals in der NFL Europe war. Da hat er nämlich als Linebacker gespielt. Das ist ein Brite, der sich danach dann wirklich klassisch hochgearbeitet hat. Ich habe das anfänglich noch ein bisschen verfolgt. Der wollte dann so in die Trainerlaufbahn einsteigen, hat dann auch über Kontakte in die NFL gefunden, war so Coaching intern bei den Cowboys, hat dann so ein Fellowship bei den Falcons bekommen und ist dann tatsächlich auch Defensive Quality Control Coach und Outside Linebacker Coach geworden, zurück zu den Cowboys gekehrt als Defensive Line Coach. Und ist jetzt tatsächlich Defensive Coordinator, als erster in Britain geborener Trainer quasi. Und das fand ich total geil. Also kannst du mir ein bisschen was, also dass die Seahawks Defense traditionell gut ist und jetzt in diesem Jahr auch wieder richtig gut ist, auch letztes Jahr schon wieder ganz gut aussah, das weiß ich, aber macht er da auch gute Arbeit? Weil das freut mich total. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass Aiden Durdy aus der NFL Europe, aus Großbritannien, Defensive Coordinator in der NFL bei den Seahawks ist.
Also ja, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte, die er geschrieben hat. Und das ist ja auch das, jetzt sind wir wieder bei dem Thema von den Träumen halt, ne? Also dass du halt, ne, als Engländer wirklich lange die NFL UK auch mit betreut hast und sowas. Und natürlich ist immer das große Ziel, dann in die NFL zu kommen und irgendwie den Weg rüber zu finden. Und klar, wenn du dich dann, sage ich mal, so hocharbeitest und nicht diesen traditionellen Weg, sage ich mal, der Coaches gehst, keine Ahnung, über Highschool, Colleges und dann in die NFL rein, sondern du kommst quasi, du bist ein Outsider, mehr oder weniger, weil du nicht aus den Staaten direkt kommst. Ja, und ist natürlich auch mega, auch gerade mit in seiner Zeit in Dallas, ne, um einen Spieler zu nennen, den er in seiner Rookie-Saison begleitet hat, ist Micah Parsons. Also hat da natürlich schon jemanden begleitet auf seinem Weg und auch besser gemacht, der jetzt der Top-Spieler wahrscheinlich auf seiner Position ist und einer mit der Top-Spieler der Defense-Dances überhaupt ist. Interessant ist auch, DeMarcus Lawrence hat er damals in Dallas auch schon gehabt, der jetzt in Seattle auch spielt. Ich finde es einfach mega, mega cool. Solche Geschichten auch. Ist auch relativ jung noch mit 46. Hat 9 Jahre Erfahrung jetzt in der NFL. Ja, und hat natürlich mit Mike McDonald einen defensive-minded Head Coach. Also der ihm natürlich auch so ein bisschen unter die Arme greift. Mike McDonald macht auch das Play-Calling für die Defense. Aber ist natürlich auch darauf angewiesen, dass er einen guten Koordinator einfach da hat. Und mit Aiden Durdy hat er das halt einfach da, auf den er sich verlassen kann. Ich glaube, das ist sogar noch wichtiger, weil er eben ein defensive-minded Head Coach ist, ne, weil du ja sonst immer das Gefühl hast, boah, ich kenne mich da eigentlich echt gut aus, ich muss mich aber auch eigentlich mit um die Offense kümmern. Und wenn ich da jemanden habe, auf dem ich vertraue und jemanden auch, wo ich weiß, okay, dem kann ich diese Verantwortung auch mitgeben, dann ist das natürlich echt cool und entlastet Mike McDonald auch so ein bisschen auf der Defense-Seite, die er ja so ein bisschen seit seinem Amtsantritt ja auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, erneuert hat. Sie sind ja auch beide, ne, Anfang des Jahres 2024 zu den Seahawks gekommen und hatten dann so ein bisschen diese große Aufgabe. Jeder hatte in Seattle noch diese Legion of Boom im Kopf, ne, mit Earl Thomas, mit Cam Chancellor, Richard Sherman, Trash Talker haben wir auch gerade drüber gesprochen, Charaktere. Und ich glaube, Richard Sherman ist da definitiv einer gewesen. Aber in den vergangenen Jahren hat die Seahawks Defense alles andere als für Boom gestanden. Und Mike McDonald hat es jetzt mit seinem Coaching-Staff, vor allem mit Aiden Durdy auch geschafft, das so ein bisschen wieder so ein bisschen wieder einzuführen halt auch. Eine wirklich relativ klassische Defense mit einem guten Pass-Rush. Gute Ballhawks, sage ich mal, halt auch, die Bälle attackieren, wenn sie in der Luft sind. Auch schon die ein oder andere Interception gewesen und die Zahlen sind einfach auch gut von der Defense. Und ja, das ist schon besonders, da so ein so jemand dann auch, sage ich mal, in Anführungszeichen von außerhalb zu haben, ist eine wirklich sehr, sehr coole Geschichte. Aber was das Entscheidende am Ende des Tages ist, er macht einen guten Job, weil absolut, sonst wäre er nicht dabei. Ja. Und nicht bloß, weil du eine nette Hintergrundgeschichte hast, heißt das nicht, dass du einen guten Job machst. Und das ist absoluter Profisport. Da geht es um sehr, sehr viel Geld, da geht es um Reputation, da geht es um Erfolg. 32 Teams wollen jedes Jahr Meister werden. Und da ist die Toleranz für Fehler sehr, sehr gering und du kannst nicht jemanden mitnehmen, gerade auf so einer wichtigen Position, bloß weil er eine nette Geschichte hat, sondern er braucht auch wirklich Expertise und Know-how und das bringt er mit. Und deswegen, hat die Seahawks Defense im letzten Jahr schon einen großen Schritt nach vorne gemacht und ist jetzt, glaube ich, ranked Nummer 3 oder 4 overall und deswegen, das ist schon beeindruckend, was da passiert.
Also wenn es jetzt nur um den Coaching-Staff jeweils geht, der 32 Teams, bin ich jetzt auch Fanboy der Seahawks auf jeden Fall. Ist für mich der most sexy Coaching-Staff aus Gründen. Aiden Doherty, ich habe es genannt, den kenne ich irgendwie noch von früher. Der war Spieler, der war Brite, der hat sich einfach hochgearbeitet auf diese Position. Und wenn man sich dann noch anschaut, wer bei euch Offensive Coordinator ist, nämlich Clint Kubiak, ein großer Name, ältester Sohn von Head Coach-Legende Gary Kubiak, der damals mit den Broncos unter anderem auch den Super Bowl gewonnen hat, der sich eigentlich auch klassisch hochgearbeitet hat. Der war schon bei den 49ers, auch bei den Broncos, bei den Vikings, ist jetzt OC bei den Seahawks. Sein jüngerer Bruder Clay ist seit dieser Saison OC bei den 49ers, also in derselben Division. Das finde ich auch absurd eigentlich. Und euer Special Teams Coordinator hat auch einen großen Namen, Jay Harbaugh. Das ist der Sohn von Chargers Head Coach Jim Harbaugh. Dementsprechend natürlich der Neffe von Ravens Head Coach John Harbaugh, hat seine Karriere als Offensive Quality Control Coach auch bei den Ravens begonnen, hat sich auch hochgearbeitet. Also mehr geht nicht, Kevin, ganz ehrlich. Harbaugh, Kubiak und dann noch mein alter Spätzel Aiden Doherty. Ich bin jetzt auch Fanboy, muss ich gestehen.
Was cool an der ganzen Geschichte einfach auch ist, auch im Vergleich zu vielen anderen Teams, der Staff ist sehr, sehr jung. Du hast auch im gesamten Staff, ich glaube, gerade mal 3 oder 4 Coaches, die über 50 sind, sondern sogar eher mehr, die in den 30ern noch sind, klar, Ende der 30er, aber trotzdem sind das alles Coaches, die sehr, sehr viel Erfahrung schon auch irgendwo mitbringen, für ihr Alter definitiv. Du hast angesprochen, Clint Kubiak ist erst 38, hat aber schon 12 Jahre Erfahrung in der NFL als Coach.
Ja,
das, also, ne, und da, genau, und das steht dann halt da erstmal so, ne? Und das sind halt auch so Sachen, die du auch einfach nicht mehr wegnehmen kannst. Du hast es angesprochen, er ist in Minnesota gewesen. Auch ähnlich wie Aiden Doherty hat er mit Superspielern zusammengearbeitet. Brauchen, ne, wenn wir an Minnesota denken, ne, wahrscheinlich der beste Receiver zur Zeit mit Justin Jefferson, mit dem er zusammengearbeitet hat. Hat auch Kirk Cousins auch nochmal so einen zweiten Frühling gegeben in Minnesota. Hat mit Dalvin Cook einen sehr, sehr guten Running Back auch gecoacht. Und da einfach auch für Furore gesorgt. Ne? Und das muss man einfach sagen, auch seine Zeit mit den 49ers. Sehr, sehr gute Offensive installiert. Und das ist, muss man schon sagen, das ist natürlich sehr, sehr cool. Auch sein Jahr in New Orleans war sehr, sehr gut. Da hat er ja mit Problemen auf der Quarterback-Position zu kämpfen gehabt, durch die Verletzung von Derek Carr, hat dann Spencer Rattler gehabt als Backup noch. Der war dann auch verletzt. Also das heißt, du hast dann so viel, sag ich mal, als Koordinator, du machst dir so viele schöne Gedanken und hast so einen schönen Plan aufgestellt für die Saison und das funktioniert dann halt alles nicht mehr, weil du das Personal nicht mehr hast. Was er besonders auch in dem Jahr gemacht hat, Alvin Kamara, ist ja ein Running Back, der sowieso schon immer sehr, sehr gut war. Den hat er aber noch mit ins Passspiel dann noch mit einbezogen, hat, glaube ich, die zweitmeisten Receptions in der Mannschaft gehabt, mit Chris Olave auch ein super Receiver gehabt. Das heißt, bevor er jetzt überhaupt zu den Seahawks gekommen ist, hat er schon eine sehr, sehr große Erfahrung gesammelt halt auch. Und auch da, die Seahawks sind ja nicht gerade für eine fancy Offense bekannt gewesen. Mit Russell Wilson noch so ein bisschen ja, weil haben wir schon vor 1-2 Folgen drüber gesprochen. Ne, dieser berüchtigte Moonball, den er dann da nochmal geworfen hat. Aber Russell, seine große Stärke war ja das Scramblen und das halt, wenn das Spielzug nicht gepasst hat, trotzdem irgendwas draus zu machen. Das hat ja den meisten weniger an den Koordinatoren gelegen, sondern eher an den Spieler. Und jetzt hast du einfach das Gefühl, auch das Verhältnis passt wieder. Die Balance zwischen Passspiel und Laufspiel stimmt einfach. Ist bei nahezu 50-50. Und das ist schon mal wichtig. Und gerade in der Zusammenarbeit dann auch mit der Defense, boah, ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Und du hast es angesprochen, die Special Teams dieses Jahr deutlich, nicht, ich möchte nicht nur sagen deutlich verbessert, sondern wirklich outstanding, finde ich bis jetzt, muss man sagen, was klar ist, ein Punt-Return-Touchdown dabei gewesen. Klar, dieser ominöse Kick-Off-Touchdown in Woche 2 in Pittsburgh. Ja,
da war viel Hilfe dabei.
Da war viel Hilfe dabei, genau, wenn da wenn da ein Rookie-Returner steht, der mit dem Reglement nicht ganz konform gemacht wurde, wahrscheinlich. Das hilft dir dann natürlich auch in den Statistiken, aber man merkt, sie lassen wenig zu, was Returns angeht, wenig Yards zu. Und das ist definitiv auch ja ein großer Verdienst der Koordinatoren halt einfach auch. Und ja,
und die haben es ja besonders schwer wahrscheinlich nochmal, weil sie halt, also ich behaupte, sie haben jetzt auch der Eintritt in die NFL wurde ihnen ein bisschen leichter gemacht, weil sie halt auch einen großen Namen haben, so. Aber deswegen wird ja auch nochmal besonders hingeguckt.
Es kann so oder so sein, ne? Also, natürlich, wenn jeder den Namen liest, sagen alle, oh, okay, da erwarte ich auch ein bisschen mehr. Aber auf der anderen Seite, wie eben auch schon, über Aiden Doherty gesagt, am Ende des Tages wirst du an deiner Leistung gemessen. Ne, was holst du aus den Spielern raus? Wie bereitest du deine Spieler drauf vor? Und auch Jay Harbaugh ist ja jetzt quasi nicht sein erstes Jahr, sag ich mal, sondern ne, es ist ja auch schon sein fünftes Jahr, in das er jetzt geht in der NFL. Deswegen, er weiß ja auch schon, sag ich mal, so ein bisschen, wie der Hase läuft, ne? Und ist auch erst 36. Und das ist als Spieler ist das, glaube ich, sehr, sehr cool, wenn du solche jungen Koordinatoren und Coaches hast, weil die halt einfach viel, viel mehr, sag ich mal, deine Problematiken verstehen. Es gibt natürlich auch alte Headcoaches. Ich möchte auch sagen, Pete Carroll versteht deine Problematiken genauso als ältester Headcoach. Aber auch ein Andy Reid, glaube ich, ist ein extremer Players-Coach, weil du halt einfach, ich müsste auch sagen, eigentlich geht es heutzutage auch nicht mehr ohne eine gewisse Empathie auf der Coaching-Seite, weil die Spieler sind top ausgebildet, wenn die aus den Colleges kommen. Die müssen sich halt an das Geschehen auf dem Platz halt noch gewöhnen. Und gerade da ist es halt wichtig, ne, dass du da Coaches hast, die diese Empathie haben und auch die Sorgen, Ängste, Nöte der Spieler verstehen können. Und natürlich hilft es, wenn sie altersmäßig nicht so weit auseinander sind. Und deswegen, ja, finde ich absolut cool und smart, was die Seahawks machen. Auch als Fansicht, weil das gibt dir ja immer die Möglichkeit, okay, wenn da junge Leute sind, hast du ja auch immer das Gefühl, okay, die sind auch sehr, sehr lange da. Und hoffentlich auch lange da. Und ich hoffe auch, dass das Front Office der Seahawks auch lange an Mike McDonald festhält.
Wir spielen jetzt spontan ein schnelles Spiel, Kevin. Weil ich habe unter der Woche, wir bleiben mal bei den Coaches, unter der Woche habe ich das Top-10-Ranking der bestbezahlten NFL-Coaches gefunden. Und ich bin gespannt, wie du jeweils reagierst. Auf der 1 mit 20 Millionen pro Jahr steht Andy Reid. No-Brainer, oder? Verdient. Ja, oder würdest du da also jemand anders ganz oben
nein,
sehen?
Nein. Also ich glaube, Andy Reid in den vergangenen Jahren absolut top. Wie gesagt, dreimal Super Bowl mit den Kansas City Chiefs geholt. Ich glaube, mittlerweile in seinem 13. Jahr für KC, in seiner 27. NFL-Saison, keine Ahnung, ne? Also der Mann, der verdient das auf jeden Fall. Da brauchen wir nicht drüber reden.
Auf Platz 2, ist jetzt ein bisschen undankbar. Ich frage dich trotzdem, hast du eine Vermutung?
Ja, ich habe die Liste leider gesehen. Deswegen.
Genau, deswegen, Sean Payton.
Sean Payton ist auch, klar, der, finde ich, ist aber einer, der in den letzten Jahren es nicht mehr so bewiesen hat. Ne? Ich glaube, er steht mit 18 Millionen oder sowas drauf.
Ja.
Da bezahlt man, glaube ich, eher den Namen. Natürlich auch seine Erfahrung, keine Frage. Aber da ist eher so diese Zusammenarbeit, glaube ich, mit Drew Brees noch so ein bisschen im Hinterkopf, als wirklich das, was er jetzt in Denver gerade auf die Beine stellt. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, Denver auch gerade so eine Franchise, die so ein bisschen im Umbruch ist, haben jetzt mit Bonix endlich wahrscheinlich hoffentlich einen Quarterback gefunden, der das Ganze ein bisschen besser in die Hand nimmt. Und ja, klar, da brauchst du natürlich auch einen erfahrenen Coach dafür. Aber ich finde, ist ein bisschen zu viel.
Also ich finde auch, es ist überraschend, dass Sean Payton die Nummer 2 ist, wenn es danach geht, bestbezahlter Headcoach ist in der NFL. Ich bin völlig bei dir, da bezahlst du den Namen. Aber letztlich, also klar hat er bei den Saints gute Arbeit geleistet. Es gab aber auch Bounty Gate. Also er hat sich auch einen dollen Skandal geleistet.
Ja, das stimmt.
Und er hat auch jetzt eine Weile gebraucht, um die Broncos umzukrempeln. Das hat er aber gut gemacht, finde ich. Also die Broncos sind ja auf dem richtigen Weg. Die sind ja jetzt plötzlich, also ein Team, was man ernst nehmen muss. Das war ja lange Jahre nicht so. Aber dass er die 2 ist, da geht's mir wie dir. Ich hätte eher auf der 2 den erwartet, der auf der 3 steht, nämlich Mike Tomlin. Eine absolute Institution. Hat wahrscheinlich ein paar Titel zu wenig gewonnen. Aber der hat halt die Steelers seit 2 Jahrzehnten im Griff, den hätte ich eigentlich auf der 2 gesehen, der steht auf der 3 mit 16 Millionen, also mit 2 Millionen weniger als Sean Payton. Wer für dich die 2, wenn es nicht Sean Payton ist?
Ich würde tatsächlich auch mit jemandem wie Mike Tomlin gehen, weil er einfach sehr, sehr lange dabei ist, trotzdem auch noch relativ jung ist, also der ja auch sehr, sehr jung auch Head Coach geworden ist, eine unfassbare Zeit mit den Steelers, mit Ben Roethlisberger gehabt hat, mit Antonio Brown gehabt hat. Ich glaube, das war so eine Zeit, da sind sie nahezu unschlagbar gewesen. Hängt natürlich dann auch mit Mike Tomlin dann auch irgendwo zusammen und auch Super Bowl gewonnen. Also von daher finde ich, ist er auf jeden Fall schon wert. Sean Payton hat ja auch einen Super Bowl gewonnen. Deswegen, also das ist ja ein Coach, sage ich mal, der definitiv auch was geleistet hat. Aber ich finde im Vergleich zu Mike Tomlin, auch gerade was die letzten Jahre angeht, würde ich die beiden eher tauschen. Aber es ist ja minimal, die 2 Millionen. Ich glaube, die können sie beide verkraften.
Ja, ist wahrscheinlich Portokasse für die. Pete Carroll übrigens auf der 5 mit 15 Millionen hätte ich jetzt dann auch so in den Bereich Sean Payton irgendwie, wenn dann gesehen, weil da kaufst du ja auch einen großen Namen ein und auch einen Super Bowl Sieger und so weiter. Ja. Aber gut.
Pete Carroll ist halt natürlich so eine Geschichte. Du weißt natürlich, klar, der hat so lange einen Antrieb, bis er wahrscheinlich wirklich mal umfällt, an seinem Basketballkorb hängt, den er immer in den Besprechungsräumen aufstellt. Aber auch da, ne, du musst ja ehrlich und realistisch sein, irgendwann, eher früher als später, ist da die Zeit halt auch irgendwann vorbei. Ich finde es dann halt auch immer so, klar, man sieht das Base Salary halt dann immer so, wo du sagst, es ist relativ viel. Aber so zum Beispiel ein Andy Reid, der hat zum Beispiel bis 2029 verdient er 20 Millionen im Schnitt. Also ja. Das ist dann halt nochmal viel, viel länger, als wenn du halt sagst, jemand verdient das nur 1 oder 2 Jahre. Und Andy Reid, aber wie gesagt, ist auch ein absoluter Typ. Ich mag ihn auch gerne mit seinem Schnurrbart und ich glaube, jeder kennt die Aussagen nach dem Super Bowl-Sieg. Ne? Heute esse ich nicht nur einen Cheeseburger, sondern ich esse einen doppelten Cheeseburger. Das finde ich halt auch wieder cool und speziell auch da auf jeden Fall.
Der Vollständigkeit halber auf 4 ist Jim Harbaugh, der Coach der Chargers mit 16 Millionen, auf 5 Sean McVay und wie gesagt Pete Carroll, auf 6 ist Kyle Shanahan mit 14 Millionen und dann darüber würde ich abschließend auch nochmal gerne mit dir sprechen wollen, kommt Ben Johnson mit 13 Millionen, also der das erste Mal in seinem Leben Head Coach ist, der aber natürlich durch seine herausragende Arbeit als OC bei den Lions wahrscheinlich sehr gehypt war und deswegen zum Beispiel vor einem John Harbaugh von den Ravens, vor einem Dan Campbell von den Lions und auch vor einem Sean McDermott von den Bills steht, oder?
Wahrscheinlich bei Ben Johnson bezahlst du so viel, damit du ihn bekommst.
Genau.
Weil der hätte sonst halt eine große Auswahl gehabt und dann sagst du, okay, im Endeffekt sind es auch alles Menschen, die an ihre Familien denken, die sagen, hey, pass auf, natürlich möchte ich sportlich die sinnvollste Entscheidung treffen, aber es gehört auch eine Wirtschaftlichkeit dazu und keine Ahnung, wenn ich 5-6 Millionen woanders mehr verdienen kann für den gleichen Job, im Vergleich zu, das würde mir aber vielleicht ein bisschen besser sportlich passen, ja, dann gehe ich dahin, wo ich halt dann doch deutlich mehr verdiene. Du hast es angesprochen, sein erster Headcoach-Job, aber nichtsdestotrotz, er ist ja schon seit 14 Jahren auch in der NFL und ist 39, ne? Also er ist auch sehr, sehr jung, wir haben ihm gerade über die ganzen jungen Coaches gesprochen, sehr, sehr jung auch da, auch Erfahrung gesammelt, klar, Detroit vor allem, aber auch in Miami, wo ich sage, ja, das ist auf jeden Fall ein großartiger Coach oder hat eine großartige Zukunft vor sich. Aber im Endeffekt ist das quasi die, dieses hohe Gehalt, die Überzeugung gewesen, halt nach Chicago zu kommen. Nichtsdestotrotz hat er natürlich mit Caleb Williams einen sehr, sehr interessanten Quarterback, auch so ein bisschen, ne, jetzt, auch weil wir über Baker gesprochen haben, natürlich auch mit Caleb Williams ein First-Rounder und ein First-Pick auch. Der ja auch so ein bisschen noch hängt, ne, der so ein bisschen noch den Erwartungen hinterherhängt und vielleicht jetzt mit dem richtigen Head Coach an der Seite das Ganze auch nochmal nochmal auf die richtige Richtung bringt. Ich habe aber die Liste noch weiter runtergescrollt, wenn ich ehrlich bin. Hast du noch weitergeschaut? Weil mir fehlen da ja zum Beispiel so Namen, die halt, ja auch, wie gesagt, Dan Campbell, haben wir drüber gesprochen, verdient zum Beispiel in Anführungszeichen nur 11 Millionen. Ja, also ist dann schon relativ weit halt auch dahinter. Was ich dann sehr interessant fand, eine Franchise, die ja auch schon lange auf einen Titel wartet, aber auch nicht schlecht spielt, aber wahrscheinlich die ist halt im ältesten Stadion mit den Packers, mit Matt LaFleur, ist zum Beispiel an Nummer 17 mit gerade mal 5 Millionen. Mhm. Da muss man aber dazu sagen, zum Beispiel, der geht in ein auslaufendes Vertragsjahr, also der hat einen Contract-Deal jetzt. Also das heißt, ich denke, der wird definitiv die Leiter ganz, ganz extrem hochklettern. Da wird er wahrscheinlich eine 1 davor schreiben, dann vor sein Gehalt.
Das glaube ich auch, ja.
Und dann auch in diese Sphären reingehen. Was ich auch krass fand, zum Beispiel Mike McDaniel in Miami, der ist auch verdient nur 3,5 Millionen zum Beispiel. Hat natürlich auch eine gewisse Historie, die er mitbringt, ist aber da wirklich relativ weit unten. Auch Raheem Morris von Atlanta auch nur 4 Millionen. Muss man schon sagen, also diese Schere geht irgendwann sehr, sehr weit auf, finde ich.
Wer ist denn letzter?
Auch da. Das ist eine gute Frage. So weit war es dann doch nicht runter. Aber auch da noch, Super Bowl Champ Nick Sirianni verdient 7 Millionen und ist an 16 damit.
Okay.
Obwohl er den Super Bowl gewonnen hat, aber er geht auch bald in, ich glaube, er hat noch anderthalb Jahre, also der wird dann demnächst auch nochmal eine 1 davor schreiben, denke ich mal. Aber klar, natürlich ist es ein großer Unterschied zu Ben Johnson halt im Vergleich, ne, wo du sagst, okay, das ist sein erstes Jahr, aber da bezahlst du halt, wie gesagt, einfach das mit, dass du ihn, das ist die letzte Überzeugung gewesen, sage ich mal, für Chicago, da hinzukommen, und dann kriegt er halt ein paar Mark mehr. Und deswegen, ist es ja schwierig, ne? Also der Markt gibt ja den Preis dann vor, und gerade auch, sage ich mal, dadurch, dass auch die ganzen Vertragsdetails ja in Amerika sehr, sehr offen zugänglich sind, wollen natürlich alle, sage ich mal, in ihrer Richtung halt dann auch irgendwo verdienen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch ein Thema besprechen, das wollte ich letztes Mal schon mit dir besprechen, das hatte ich angeteased, deswegen möchte ich es nicht diesmal wieder unter den Tisch fallen lassen. Das ist, dass es ja schon auffällig ist, wie viele NFL-Stars mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ich weiß noch, vor 2 Wochen war mein Anlass Jadeveon Clowney, mittlerweile ein Defense-Veteran, der damals kurz zuvor einen Vertrag bei den Dallas Cowboys unterschrieben hatte. Der wurde nämlich auch wiederum kurz zuvor in South Carolina verhaftet, weil er sich irgendwie geweigert hat, in einem Parkhaus seinen Ausweis zu zeigen. Und jetzt, also ich weiß nicht, ob du diese Geschichte mitbekommen hast, ist ja Mark Sanchez, der frühere Quarterback der New York Jets, auch plötzlich in so eine Geschichte geraten. Und er war wohl sogar der Böse, wenn man so möchte. Also da gab es ja eine Auseinandersetzung irgendwie mit dem LKW-Fahrer, Messer im Spiel. Und dann wurde der LKW-Fahrer irgendwie auch noch, also erst hat wohl Mark Sanchez Pfefferspray abbekommen, dann hat der LKW-Fahrer, wurde von Mark Sanchez irgendwie mit Messern malträtiert oder mit einem Messer malträtiert, beide im Krankenhaus und Mark Sanchez sogar verhaftet. Also es ist so auffällig, finde ich, dass so viele NFL-Spieler immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Und da wollte ich dich einmal mal fragen, weil du kennst ja auch viele Profisportler. Im Fußball ist das ja wirklich ganz selten, dann fährt vielleicht mal jemand betrunken Auto oder so und das wird dann schon als größte Eselei der Welt irgendwie abgestempelt. Aber warum ist das deiner Meinung nach so, dass so viele NFL-Stars irgendwie immer wieder mit unterschiedlichsten Dingen mit dem Gesetz in Konflikt kommen? Im Vergleich zum Fußball.
Ja, natürlich. Als allererstes muss man natürlich sagen, pauschalisieren kann man das nicht. Es gibt immer, jeder macht mal Fehler. Ich glaube, gerade Mark Sanchez ist nicht dafür bekannt, jetzt am Rad zu drehen die ganze Zeit, was halt, glaube ich, in der Szene schon relativ deutlich wurde oder in dem Fall Alkoholeinfluss, möchte ich mal behaupten, möchte ich mich mal aus dem Fenster lehnen, ist in der Hälfte, wenn nicht sogar drei Viertel aller Fällen, ist ein Alkoholeinfluss immer mit dabei oder anderweitig Drogen, weil das einfach die Hemmschwelle deutlich nach unten verlegt, wenn nicht sogar ganz egalisiert. Ich glaube, in dem Thema mit Mark Sanchez, also das, was ich zumindest gelesen habe, ist es ja noch wahnsinnig wirr halt alles, viele, viele Informationen, da das Richtige rauszubekommen. Auf jeden Fall den, mit dem er Probleme hatte, also er muss wohl auf jeden Fall, also so habe ich es auch gelesen, ist definitiv von ihm ausgegangen, er muss extrem alkoholisiert gewesen sein. Warum auch immer, muss er wirklich jemanden extrem auch aufgemischt haben, also den muss er wirklich krankenhausreif geprügelt haben auch und dementsprechend, ja, wie so eine Art Echo, weiß ich nicht, ob jemand da zu Hilfe gekommen ist oder wie auch immer, ob es dann gegenseitig war. Ja, es ist natürlich komisch, weil Mark Sanchez jetzt nicht wirklich dafür steht, halt, sage ich mal, auch in seiner Darstellung jetzt halt, der wirklich extrem, ja, so gewaltbereit halt auch oder war halt so, ne? Man muss natürlich sagen, Football ist eine sehr körperliche Sportart, ne? Es geht darum, ja, nicht mutwillig anderen weh zu tun, aber schon, sage ich mal, halt, ja, sehr körperbetont zu spielen, ne? Also es ist ja schon, es fördert ja einen gewissen, ja, Gewaltbereitschaft oder eine gewisse Hemmschwelle runterzugehen.
Aggressivität.
Ja, definitiv. Und das ist ja auch eine Motivation. Also du versuchst ja als Coach oder als Umfeld, versuchst du das ja zu nutzen und das zu pushen und zu sagen, ja, hey, die wollen uns was wegnehmen oder keine Ahnung was. Na, viele kommen auch, sage ich mal, für viele ist Sport in Amerika der Weg aus ihrer Hood raus, ne, aus ihrem Umfeld raus, aus ihrem aus ihrer sozialen Benachteiligung raus. Ja, und manchmal bekommst du halt das auch aus dir selber halt nicht raus, ne? Wenn du so aufgewachsen bist zum Beispiel, halt auch nur mit viel Gewalt und sowas halt, ne? Und wenn du dann in eine Sportart kommst, die Gewalt auch noch so ein bisschen fördert, sage ich mal, in einem gewissen Rahmen, in einem gewissen Reglement, ja, lebst du natürlich halt auch so ein bisschen damit. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, möchte ich ganz klar sagen, das entschuldigt gar nichts. Also sowohl betrunken Autofahren wie Frauen verprügeln ist ja auch so ein Trend mal eine Zeit lang gewesen. Häusliche Gewalt generell absolutes No-Go, ne? Also ich möchte das in keinster Weise irgendwie entschuldigen oder rechtfertigen oder Gründe dafür suchen. Also es geht ja wirklich nur darum, mal zu überlegen, okay, was, weil du die Frage auch gestellt hast, was, warum ist das halt überhaupt so? Ja, und wie gesagt, das ist, glaube ich, so dieses lange Leben in der Sportart, die relativ körperlich ist, die sehr, sehr körperbetont einfach ist und wo halt eine gewisse Form, sagen wir mal, der kontrollierten Gewalt auch einhergeht mit auch. Kann ich mir aber trotzdem nicht irgendwie vorstellen, dass du dann halt danach sagst, wenn du mit dem Football fertig bist oder auch währenddessen, dass du jetzt das auch außerhalb noch drauf anlegst, sondern ich glaube halt, da ist es dann halt einfach vielleicht auch, ich glaube, in irgendeiner Dokumentation war es auch, da hat es ein ehemaliger Spieler gesagt, wenn du NFL-Profi bist, wenn du NFL-Star sogar bist, dann hast du gewisse Freiräume, die normale Menschen nicht haben. Und vielleicht ist das auch so eine Geschichte, wo die Spieler denken, hey, pass auf, ich spiele in der NFL, ich verdiene 15, 20, 30, 40 Millionen im Jahr. Ich bin was Besonderes. Ich stehe über den normalen Leuten, ich stehe über dem Gesetz.
Ich kann dein Leben kaufen, würde Marco Arnautovic jetzt sagen, ja.
Ja, genau, so ein bisschen in die Richtung auch. Und ich glaube nicht, dass das dann mit Vorsatz passiert, aber wie gesagt, dann unter Einfluss von Drogen, Alkohol, was auch immer, kommt das dann vielleicht doch zu tragen, dass sie halt sagen, hey, pass auf, was soll's, ich komme hier eh wieder raus, ich habe den Namen, ich habe das Geld, ich habe vielleicht die Kontakte, so ein bisschen diese Narrenfreiheit dann auch, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben schon mal in einem Gespräch, wir beide drüber gesprochen, Das ist einfach ein absolutes No-Go. Bloß weil ich sage halt, hey, ich bin ehemaliger Polizist, bedeutet das ja auch nicht, dass ich durch die Gegend ballern darf oder sowas halt,
Ja.
ne? Also, das sind ja alles so, ich kann ja nicht für das, was ich in meinem Berufsleben mache, das kann ich ja nicht auf mein Privatleben mit rübernehmen. Und da muss ich sagen, also ich ist schon natürlich sehr, sehr bedenklich auf jeden Fall. Man kann aber natürlich auch sagen, diese Welt des Footballs ist einfach ein bisschen größer, ne? Es sind mehr Mannschaften, die Kaderzahl ist einfach höher. Vielleicht ist deswegen auch im Verhältnis einfach die Anzahl einfach höher, wie man das denn auch wahrnimmt, ne? Dass du halt sagst, okay, hey, im Fußball gibt's halt in erster und zweiter Liga, keine Ahnung, in Deutschland gibt's halt 1200 Profis oder sowas halt. Und in der NFL sind es halt aber schon 1000 in 10 Mannschaften halt auch, ne? Und
Ja.
das hast du nochmal drei, ne? Und deswegen, vielleicht ist das einfach auch so, denn diese Wahrnehmung, ich kann es nicht sagen, vielleicht ist es auch die Berichterstattung, aber ja, natürlich ist es irgendwie subjektiv in der Wahrnehmung definitiv eine Geschichte, wo ich sage, ja, das irgendwie passt das nicht zusammen, wo man
Ich
sagt
glaube, es
halt,
hat auch tatsächlich was mit der Herkunft zu tun. Also einige NFL-Stars, wahrscheinlich auch die prozentuale Mehrheit, kommt ja aus ärmlichen Verhältnissen, dass da irgendwie Gewalt dann irgendwie auch nochmal eine größere Rolle spielt, schon in der Jugend, oder dass die Hemmschwelle halt vielleicht auch geringer ist und so, ist wahrscheinlich auch zumindest eine Möglichkeit. Ich habe übrigens, es gibt noch eine Liste, von der weißt du nichts.
die
So.
habe ich nicht, die habe ich tatsächlich nicht.
Von der weißt du nichts. Die hat mir tatsächlich heute Hoho alias Kleblatt72 über Instagram geschickt. Vielen Dank dafür, als hätte er es geahnt. Und zwar geht es darum, nenne mir die 10 NFL-Teams mit den meisten Verhaftungen seit dem Jahr 2000. Es gibt übrigens auch eine wunderschöne Seite im Internet. Müsst ihr mal, guckt ihr euch die mal an. www.nflarrest, also Arrest, wie das Verhaften auf Englisch, nflarrest.net. Gibt es auch ganz viele Statistiken. Also, Kevin, hau mal raus. Was meinst du? Seit dem Jahr 2000, von welchem NFL-Team wurden die meisten Spieler
Die
verhaftet?
meisten. Oh, ich könnte mir
Völlig
vorstellen,
undankbar,
sofort.
die Frage. Aber
Ja,
vielleicht
sehr,
hast
sehr
du ja einen
undankbar.
Glückstreffer.
Glücks bei 1 zu 32, oder?
Ja,
Das ist relativ.
dann
Also,
solltest du Lotto spielen am Wochenende,
ich
wenn du
wollte gerade
jetzt
sagen, es ist
triffst.
wahrscheinlicher als ein Lottogewinn. Ich könnte mir so vorstellen, die Cowboys oder sowas. Vielleicht
Cowboys
auch die
sind nicht in den
Steelers.
Top Ten.
Sind nicht in den Top Ten. Ich bin nicht ganz sicher, aber tatsächlich, ich glaube, von meinen Seahawks sind auch einige auffällig. Ich glaube, sind aber nicht in den Top Ten, oder?
Seahawks ist
Ich
die
hoffe zumindest.
10.
Boah, na, ist ja quasi an den Top Ten, sagen wir an den Top Ten.
Ja.
Ja, was ist so mit diesen Pittsburgh, Cleveland, worüber wir gerade gesprochen haben, so die ein bisschen irgendwie sowas halt, die sehr, sehr körperlich spielen.
Die
Green
Bengals sind
Bay.
auf 3, die Browns sind auf 6.
Okay.
Komm, einmal lasse ich dich noch.
Wen haben wir da noch?
Einen
Was
hast du
ist so
noch.
mit Baltimore? Ravens?
Die Ravens sind nicht drin,
Sind nicht drin,
überraschenderweise.
okay, sind
Aber
also
finde ich
sehr.
auch total.
Was ist aus dem Süden so? Jacksonville, irgendwie
Jacksonville
sowas.
sind die 5.
Okay. Dann brauchen wir im Westen noch irgendwie was, ja? So San
Nee, geh mal
Francisco.
mehr Richtung Norden. Du
Richtung
warst schon.
Minnesota?
Nee. Ja, genau. Die Vikings. Die
Die
Vikings an
Vikings.
1, die Broncos an 2, die Bengals an 3. Das ist Gold, Silber,
Oh.
Bronze.
Oh. Ja, es ist. Vielleicht ist das kalte Wetter. Keine
Aber das
Ahnung.
ist so Stammtischwissen, finde ich, oder? Also wenn man mit Kumpels irgendwie über die NFL spricht, kann man einfach mal fragen, was meint ihr denn? Welche Mannschaft hat seit dem Jahr 2000 die meisten Verhaftungen zu beklagen? So,
Ey,
dann
das ist auf
kannst du
jeden
glänzen
Fall.
mit den
Ja,
Vikings.
damit
Stammtischwissen.
glänzt man auf jeden Fall. Ja, das ist auch so, weil, wie gesagt, auch gerade, sage ich mal, auch wenn wir auch da wieder Wortspiel, wenn wir über den ganzen Zirkus sprechen, es gehört ja irgendwie dazu auch, ne? Also wir sind wieder beim Thema Unterhaltung. Ich glaube, den Leuten gefällt nicht die Aktion, ne? Also dass da jemand jetzt verletzt wird oder dass unter Drogen oder irgendwas passiert. Aber irgendwie ist das so eine Form der Seifenoper. Ne, also dass du
Total.
halt sagst, okay, ne, das ist jetzt so wie Reality-TV halt. Ne, also da passieren Sachen, die kann man sich nicht vorstellen. Ich habe das zum Beispiel mit Mark Sanchez, habe ich kurz auch vor den Spielen gelesen, weil der sollte ja eigentlich ein Spiel kommentieren
Ja.
in Indianapolis. Ne, also deswegen war er ja da. Ne, und Da frage ich mich natürlich schon, okay, der weiß, der muss da arbeiten, der bekommt da auch viel Geld für. Ich denke auch, Mark Sanchez ist ein Charakter, der wird auf der Straße mehr oder weniger auch erkannt. Also, ne, du musst auch damit leben, dass dich Leute erkennen und auch beurteilen und bewerten, auch nach dem, wie du dich verhältst. Und dann so alkoholisiert durch die Straßen zu laufen, ich weiß jetzt nicht, wie in Indianapolis oder generell im Bundesstaat Indiana die Alkoholvorschriften halt auch sind. Es gibt ja Staaten, in denen darfst du Alkohol nicht mal auf der Straße trinken oder sowas halt. Aber da so alkoholisiert zu gehen, dass du dich komplett vergisst und dass du komplett alles liegen lässt, das muss ich schon sagen, ist schon sehr, sehr grenzwertig. Und wie gesagt, dann, wir haben auch, glaube ich, über Tyreek Hill mal gesprochen, ne, als er in seinem Lambo rausgezogen wurde.
Das ist für mich eine Top-3-Geschichte für immer. Also all time. Also, oder auf dem Weg zum Spiel ja, bist du verhaftet. Also mehr geht ja nicht.
Ja, wo ich so sage, ey, na, aber auch, also Tyreek Hill wäre so ein Charakter, wo ich sage, das passt schon mehr. Ja. Ne? Der ist so ein bisschen crazy. Ne? Antonio Brown ist ja auch so ein Charakter gewesen, wo du sagst, der ist halt crazy halt. Ne? Das ist so, ja, da irgendwie nicht du erwartest es, aber es ist irgendwie wahrscheinlicher, dass sowas halt mal passiert. Und ja, warum das leider vielen NFL-Spielern passiert? Weil, also auch da muss ich auch sagen, aber wahrscheinlich, weil die Anzahl der Spieler halt einfach weniger ist. Du hörst es aus der NBA, hörst du es weniger. Du hörst es von den Eishockeyspielern aus der NHL, hörst du es weniger.
Und die sind auch aggressiv bei der Sache.
Genau. Die haben ja quasi genau das Gleiche. Also vielleicht ist es einfach ein statistisches Problem, ne? Dass man halt einfach sagt, okay, es sind halt einfach viel, viel mehr Spieler. Und dadurch haben viel, viel mehr Jungs die Möglichkeit, Blödsinn zu machen halt einfach. Aber wie gesagt, das kann man in keinster Weise irgendwie gutheißen oder tolerieren oder gutreden. Das ist einfach Bullshit, muss man ganz klar sagen. Gewalt sowieso. Bei Alkohol sage ich noch, okay, da tust du es dir selber an. Das ist, ne, aber wenn andere da in Mitleidenschaft gezogen werden, das ist einfach Blödsinn. Und wie gesagt, du hast ja trotzdem noch eine Vorbildfunktion, ne? Also du hast ja auch, bloß weil du aufgehört hast als aktiver Spieler, hast du ja doch irgendwie noch, ne, die Kids schauen zu dir auf. Und wenn dann, wie gesagt, ich glaube, jeder hat das Bild von Antonio Brown, oberkörperfrei, wie er durch MetLife läuft und sagt, so, ich bin jetzt fertig.
Damit während halt des Spiels, ja.
Während des Spiels, ne? Also, und das ist ja ein erwachsener Mann, ne? Das ist ja jetzt keiner, und ich hoffe, zu dem Zeitpunkt ist er nicht alkoholisiert gewesen oder stand unter Drogen, aber das ist ja, wie gesagt, es gibt einfach Sachen, die kann man sich nicht ausmalen, aber ich glaube, das Publikum, diese modernen Gladiatorenkämpfe unten in der Arena sieht, die freut sich auch darüber, was hinter den Kulissen passiert. Und wenn es da halt auch mal zu diesen berühmten Charakteren mit den Ecken und Kanten kommt, dann gehört das zur Unterhaltung wahrscheinlich ein kleines Stück mit dazu. Genauso wie Tailgaten mit dazu gehört, obwohl es nicht zu dem reinen Sport und nicht zu dem Event am Sonntagabend oder am Sonntagmittag gehört, sondern es, ja, irgendwie gehört es dazu.
Also wir hatten jetzt durch Zufall irgendwie zwei Statistiken heute dabei. Einmal die Top 10 der bestbezahlten Headcoaches und jetzt auch die Top 10 der meisten Verhaftungen. Statistiken gehören zum Football dazu. Wir mögen Statistiken. Kevin noch mehr als ich. Also wenn ihr irgendwie kuriose Statistiken irgendwie findet, wenn es euch durch euren Algorithmus zufällig über den Weg läuft, dann schickt uns die unbedingt. Entweder an Kevin K. Müllersen in einem Wort oder an mich Kutsche22 über Instagram. Wir freuen uns da sehr drüber, wenn wir auch mal statistikmäßig über den Tellerrand hinausschauen können. Da würden wir uns sehr freuen. Vielleicht ergibt sich das ja. Abschließend, Kevin, es ist ja jetzt Donnerstagabend. Während ihr diese Folge hört, ist es wahrscheinlich Freitag. Ihr wisst also schon, wie der Thursday Night Game ausgegangen ist. Wir noch nicht. Wir tippen es aber trotzdem, damit wir uns schön in die Nesseln setzen können oder damit ihr uns, während ihr das hier hört, schön auslachen könnt. Die Eagles bei den Giants. Wie geht's denn aus, Kevin? Was sagt dein Bauchgefühl?
Also Bauchgefühl sagt, ist eigentlich eine ganz klare Richtung, ist auch ein Spiel, was die Eagles gewinnen müssen. Die Eagles auch dieses Jahr ultra effizient, muss man schon sagen. Ich glaube, Tush-Push wird uns noch ein bisschen länger begleiten, bis die Liga das in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube nicht, dass sie das Play verhindern oder verbieten werden, sondern sie werden eher der Defense mehr Möglichkeiten geben, dagegen zu spielen. Da es das aber noch nicht gibt und der Tush-Push nahezu unmöglich zu verteidigen ist, glaube ich auch, dass die Eagles in New York auch deutlich gewinnen werden. Auch weil man gesehen hat, Jackson Dart nach seinem ersten Start, wo man gesagt hat, wow, okay, dass so nach seinem zweiten Spiel so ein bisschen wieder mehr ausgeglichen hat. Und die Giants auch, muss ich leider sagen, auch einfach nicht gut sind. Muss man leider so ehrlich sagen, aus meiner Sicht einfach nicht gut sind. Lass ich mich auch gerne eines Besseren belehren und auch da jederzeit gerne alles in die Kommentare rein, allen Shitstorm rein, mit den Statistiken zusammen, alles gerne rein, arbeiten wir alles auf. Glaube ich, wird es ein relativ deutlicher Sieg der Eagles im MetLife mit 31-17. Wird schon deutlich.
Ja, ich bin mir da eigentlich auch sehr sicher. Also alles andere als ein Sieg der Eagles bei den Giants wäre ja eigentlich total überraschend. Auch da noch eine Statistik. Es gibt zwei Mannschaften, die in den letzten 10 Jahren über 100 Spiele verloren haben. Und es sind die beiden New Yorker Teams. Auch hart, oder? Die Jets und die Giants. Nur die Jets und die Giants haben über 100 Spiele in den letzten 10 Jahren verloren. Also ich komme da mit dir, Kevin. Ich tippe auch ganz klar auf die Eagles. Aber wer weiß, wie es ausgegangen ist.
Wer weiß, klar, keine Frage. Die Giants vor allem, ich glaube, die trauern auch ihren Zeiten mit Eli Manning, mit Michael Strahan noch nach, wo sie Tom Brady geschlagen haben und alles. Da sind sie noch ein bisschen hinterher und die Jets müssen noch weiter zurück mit Joe Namath. es gibt Franchises, die haben es nicht leicht zurzeit. Die haben es nicht leicht. Und wie gesagt, die Eagles sind einfach zu stabil. Sind einfach zu effizient, auch als Team zu erfahren, coachingmäßig zu gut aufgestellt und da glaube ich.
Es ist ja Länderspielpause. Was bedeutet das für dich? XXL NFL am Sonntag, du guckst einfach durch und Samstag auch noch College oder was bedeutet das für dich?
Es ist absolut wie gemalt. Also so eine Länderspielpause ist als Football-Fan wirklich mega gut. Wir spielen selber am Donnerstag noch ein Testspiel. Das heißt, ich kann auch das Thursday Night Spiel gucken, um dann ganz entspannt ins Wochenende zu starten mit den College Spielen am Samstag. Und dann ab 15:30 ist ja, glaube ich, wieder ein Spiel dann auch. Spielen die in London? Ich glaube ja.
Ja, nochmal wieder in Tottenham, ja.
In Tottenham, das haben sie auch echt schön gemacht in Tottenham, muss man sagen.
Tottenham ist mega, das Stadion.
Also es ist richtig, richtig cool geworden. Das haben sie auch zusammen mit der NFL gebaut damals. Deswegen, das ist schon richtig cool. Ja, und das ist wirklich, kann ich hinter vorgehaltener Hand sagen, jetzt wissen es ja alle, sprechen ja unter uns, freut sich meine Frau wieder, wenn ich samstags und sonntags wirklich komplett abgemeldet bin und da dann halt mit dem Football verbringen werde. Aber ich denke, das wird dir ja ähnlich gehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem spielen unsere beiden Mannschaften ja auch gegeneinander. Die Jacksonville Jaguars empfangen die Seattle Seahawks. Mal sehen, ob du dann nächstes Mal noch mit mir sprichst, wenn die Jaguars nach den Chiefs jetzt auch die Seahawks besiegen.
Uiuiui, so weit lehnst du dich gleich aus dem Fenster. Da bin ich gespannt, ob Trevor Lawrence das
einmal
noch macht.
Gut und schon auf dicke Hose machen, das ist Klassiker, ja, oder?
So muss es sein.
Ja, gut. Cool, Kevin. Dann vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Möchtest du noch was loswerden? Einen Aufruf starten oder irgendwie sowas?
Ja, ich muss sagen, der Aufruf mit den Statistiken hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also an der Stelle auch nochmal wirklich an euch alle, sucht raus an Statistiken, was geht. Befasst euch mit dem Thema, fragt Chat, keine Ahnung, gibt kuriose Statistiken im Suchverlauf ein. Würde mich schon sehr, sehr interessieren, weil dieses mit den Zahlen durch die Gegend werfen, das macht schon echt sehr, sehr viel Spaß und gibt auch einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf diese Sportart, die wir alle so lieben und deswegen immer sehr, sehr gerne raus damit. Und wie gesagt, mal gucken, wie das Thursday Night Spiel ausgeht. Aber wie gesagt, da mache ich mir eigentlich relativ wenig. Da so selbstbewusst bin ich denn doch schon, dass ich sage, da mache ich mir wenig Gedanken. Aber auch da gerne. Lasst euren Shitstorm da, wenn wir mal wieder alles falsch gesehen haben und alles falsch analysiert haben. Immer wieder gerne. Und dann, arbeiten wir das nächste Mal auf.
Kevin, enjoy your football weekend.
Ja, an alle auch. Enjoy the weekend. Und, Go Hawks natürlich am Ende. Das konnte ich mir nicht verkneifen.
Sehr gut, auch noch platziert. Danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss.
Bis dann. Ciao.